Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Bevor es gleich mit einem großartigen Gespräch losgeht, habe ich noch zwei Hinweise in eigener Sache. Hinweis Nummer 1. Extra zur Präsidentenwahl in den USA gibt es eine besondere Folge von Entscheider treffen Heider, nämlich am Montag, den 2. November. Und dann ist mein Gast Ingo Zamperoni, der Tagesthemenmoderator und intime Kenner der USA. Und Hinweis Nummer 2. Ich möchte mich bedanken bei einer Privatbank, die es schon seit 1798 gibt, nämlich bei Donner und Reuschel. Die präsentiert die aktuelle Folge von Entscheider treffen Heider. Viel Spaß damit. Und der Mann, den ich heute zu Gast habe, wird in seinem mehr als 100 Jahre alten Unternehmen als der kreative Visionär beschrieben. Habe ich so gefunden. Und dabei beschäftigt er sich den ganzen Tag nur mit Bier. Das ist, glaube ich, richtig. Ich freue mich sehr auf Oliver Nordmann, den Geschäftsführenden, einen der geschäftsführenden Gesellschafter der Nordmann-Gruppe, die eigentlich aus der Nähe von Bremen, aus der Nähe von Bremen kommt, das kann man sagen. Aber sei ehrlich, Oliver, so richtig aufgeblüht seid ihr in Hamburg auch einen Sitz habt. Kann man das so sagen? Darf ich das so sagen als ehemaliger Chefredakteur des Weserkuriers?
Oh. Ja. Erstmal freue ich mich, dass ich hier sein kann und moin erstmal. Und Bremen ist schon dicht dran. Wir kommen aus Wildeshausen, gebürtig. Genau. Dann ging es nach Rügen mit der Expansion. Und dann sind wir so fündig geworden in Hamburg und fühlen uns da auch sehr wohl.
Und wir wollen ja heute vor allem sprechen über ein Produkt, was ihr in Hamburg wiederbelebt hat, was ganz typisch für diese Stadt ist, nämlich Ratsherrn. Eine Biermarke, jetzt kommt gerade nicht das Bier, sondern es kommt Kaffee und Wasser. Eine Biermarke, die durch viele Hände gegangen ist, die dann zwischendurch verschütt auch war. Also die zwischendurch gab es Ratsherrn gar nicht. Und ihr habt dann, glaube ich, du hast dann den Anschluss gegeben, die Markenrechte 2009 zu kaufen. Warum?
Ja, es war schon ein bisschen früher. Ich habe Ratsherrn mal ab und zu immer beobachtet, in welchen Gastronomieobjekten Ratsherrn vertreten ist, und habe gedacht, Mensch, das ist so eine tolle Marke, Premium-Marke, da muss was dran sein. Und irgendwann kam ein Finanzinvestor, der die Markenrechte gekauft hat, und hat er es bei uns brauen und abfüllen lassen in der Brauerei, damals in Stralsund. Und dann haben wir gesagt, okay, wir hätten Interesse, die Markenrechte zu kaufen. Und er sagt, ja, die Markenrechte, die habe ich nicht, aber die Vertriebsrechte habe ich. Mhm. Und das war irgendwie, glaube ich, 2006, genau, du weißt es.
Ich weiß es, ja, gut vorbereitet. Wow.
Und dann haben wir die Vertriebsrechte gekauft und 2009 habe ich dann die Markenrechte von Holsten gekauft. Und somit konnte ich zusammenführen Vertriebs- und Markenrecht. Und dann sind wir sozusagen richtige Eigentümer gewesen.
Genau. Und gehört seitdem, und darüber würde ich gerne viel mit dir sprechen, zu dieser Craft-Beer-Szene. Wobei ich mir gesagt habe, Craft-Beer, das ist so, da denkt man, oh, Craft-Beer, das klingt irgendwie cool. Mhm. Ist es nicht einfach das, was wir hier seit Jahrtausenden machen in Deutschland, dass unabhängige Brauereien Bier herstellen? Punkt. Das ist ja nichts. Warum? Das ist das Gleiche, was Craft-Beer meint, oder?
Ja, kann man so sehen. Wir sind durch einen Umweg auch zu dieser Erkenntnis gekommen. Okay. Ich habe 2006 einen Bekannten kennengelernt in Südafrika, der sagte, Mensch, da kommt was auf. Alles überall dort, wo so eine Monopolisierung stattgefunden hat der Märkte, da blühen so kleine Hobbybrauer auf, die so alte Bierrezepte wieder nachbrauen. Und es ist eine tolle Bewegung. Und ich war mir noch nicht klar, wie wir Ratsherrn positionieren. Wir hatten die Markenrechte, Vertriebsrechte, aber man muss sagen, die Marke wurde nicht mehr geführt, gepflegt und war auch preislich nicht mehr akzeptabel. Und dann habe ich gesagt, Mensch, die Bewegung ist ja interessant. Die spricht von Biervielfalt. Also man hat wieder gelernt, mit Rohstoffen umzugehen, auszuprobieren. Und das hat mich irgendwie begeistert. Und dann habe ich gesagt, das wäre eine Idee, die Ratsherrn-Marke neu zu positionieren und einen auch neuen Inhalt zu geben. Mhm. Und die Biervielfalt ist eigentlich nicht so vertreten in Deutschland, sondern jede Brauerei braut so ein paar interessante Bierstile, so 1, 2, 3, aber mehr nicht. Aber dass man jetzt 10, 12 verschiedene Bierstile braut oder 20, 30, das hat es noch nicht gegeben in Deutschland. Und da sind wir mit angefangen und haben die Idee aufgenommen. Und dann hieß es Craft Beer, weil wir erstmal uns differenzieren mussten und auch dem Konsumenten klar müssen, so Ratsherrn ist nicht mehr verstaubt, sondern wir entstauben gerade und probieren was Neues aus.
Kann man hier insgesamt sagen, dass die Branche quasi wieder an ihre Anfänge zurückkehrt? Am Anfang der Branche gab es ganz viele regionale Brauereien. Die wurden dann mit den Jahren und mit den Jahren, in Hamburg hat man das gut erlebt, mit Holsten, mit Astra, mit dem ganzen Programm König Pilsener, was dann auch mal eine Zeit lang zu Holsten gehörte, wurde aufgekauft und am Ende blieben ein paar große Bierkonzerne über, die vor allen Dingen Menge produziert haben. Und im Schatten, du hast es eben erzählt, entstanden dann neue kleine Brauereien und jetzt fängt der Markt wieder an, wieder kleinteiliger zu werden, ne?
Ja, das ist in den letzten Jahren ja extrem vonstatten gegangen. So, es sind ungefähr 500 neue Brauereien entstanden. Also es gibt so 1100 und dann sind viele, viele kleine entstanden. Aber Hamburg hat ja eine leidvolle Geschichte. Also auf der einen Seite gab es vor 120 Jahren sehr, sehr viele Brauereien, die sehr viele verschiedene Bierstile schon gebraut hatten. Und da sind wir auch erst ein bisschen später hintergekommen, dass Hamburg ein Schatz war von Bierstilen. Es gab schon das Pale Ale und IPA und britische Braumeister haben hier gebraut in hamburgischen Brauereien und somit gab es das alles schon und das wurde sozusagen monopolisiert durch die Konzentration. Und dann blieb nachher nur noch Karlsberg übrig, genau, in Hamburg. Und das war schon eine wahnsinnige Geschichte, wie sozusagen 500 Brauereien, die es früher mal gab, auf eine sozusagen konzentriert wurde.
Das führte dann auch, finde ich, dazu für mich als jemand, der sich gern jetzt hier an dieser Stelle als Weinliebhaber outet, dass ich irgendwann das Interesse am Bier verloren habe, weil es einfach geschmacklich war, Bier war Bier, da war jetzt nichts zu entdecken. Ne? Also wenn du mal schnell deinen Durst löschen wolltest, okay, aber geschmacklich hast du gesagt, ob ich jetzt einen Holzen oder einen Astra trinke oder einen Becks oder einen Jever, über den Wert schmeckt alles gleich. Ganz anders, wenn du einen Riesling trinkst und den anderen, das kann eine Welt sein dazwischen. Ich fand, dadurch ist Bier langweiliger geworden. Hat das auch dazu geführt, dass die Deutschen nicht mehr so viel Bier getrunken haben, wie sie es früher vielleicht mal getan haben?
Auf jeden Fall. Also erstmal ist es so, dass früher 140 Liter pro Kopf getrunken wurden, jetzt nur noch 100 Liter. Also ist eine wahnsinniger Rückgang zu verzeichnen und es hat da was mit zu tun, dass die Brauereien auch immer auf Effizienzsteigerung gegangen sind. Also früher kann ich mich erinnern, in unserem Getränkemarkt, wo wir noch selbst bedienen mussten oder die Kisten mit den Kofferraum stellen mussten, den Kunden, da hat Königspilsener beispielsweise 19,99 gekostet, D-Mark. Und jetzt kostet es 10 Euro, 30 Jahre später oder 35 Jahre später. Es hat man, also wo soll es herkommen? Entweder ist es Effizienzsteigerung oder weniger Rohstoffeinsatz oder die allgemeinen Kosten sind niedriger. Aber irgendwie der Trend hat da was mit zu tun. Sie haben sich immer auf 1, 2 Bierstile, Pilz, Helles oder so konzentriert und die Biervielfalt ist auf der Strecke geblieben. Und genau das ist das Problem, dass die Aromenvielfalt gar nicht zum Tragen kam über Hopfen, über Malz, sondern eigentlich nur 1, 2 Malzsorten, 1, 2 Hopfensorten und das war's.
Bier ist langweilig geworden und ich habe das Gefühl, ihr wollt jetzt mit Ratsherrn und auch alle anderen, die das machen, so ein bisschen auf dem Weg der Winzer wandern. Also das ist lustig, es gibt ja viele Parallelen, also das, man fragt sich immer, warum schmeckt ein, das sind doch alles Weintrauben und warum schmeckt ein Wein plötzlich nach, ich hatte neulich einen Wein, der schmeckte nach Ahoi Brausepulver und ich hatte einen Wein, wir hatten jetzt einen Wein, der schmeckte nach Olivensaft und es hängt ja sehr stark mit der Hefe zusammen und was bei den Weinen die Hefe ist bei euch der Aromahopfen.
Oh, die Kombination aus Hopfen, Malz und Hefe auch.
Hefe habt ihr auch, genau.
Alle Rohstoffe können ein Aromenspektakel erzeugen. Und wir haben beispielsweise in unserem Pale Ale 5 verschiedene Malzsorten und 3 verschiedene Hopfensorten drin. Und eine kleine Geschichte, da kam Bekanntschaft aus Nürnberg und dann haben uns platziert, meine Frau, der Mann, der Ehemann auch dabei und die Frau. Und dann sagte die Frau, du weißt ja, ich trinke kein Bier, ich trinke nur Wein. Und genau. Oliver, hau mir ab mit deinem Bier.
Klassisch, ne? Klassisch,
so,
genau.
Das wärst du auch so genau. Gewesen.
Genau, ja,
ne?
Also
so.
Ganz genau, genau.
So, und dann habe ich gesagt, du pass auf, wir machen jetzt einen kleinen Test und wir haben einen Tasting Tray und du probierst mal 5 verschiedene Biere. Und dann, oh nee, bitter, hör auf mit bitter, bleib mir am Hals stecken, also ich mach keinen Pilz. So. Und dann ging es weiter und so. Und auf einmal blieb sie beim 4. Bier stehen und sagte, Pale Ale, Mensch, das schmeckt ja wie mein Wein, das schmeckt ja wie nach Johannisbeeren.
Ja, genau.
Und dann auf einmal hat sie, Mensch, wie macht ihr das? Und dann konnten wir erklären, dass das aus dem Hopfen kommt. Die Hopfenöle, die sind bodenabhängig, sind regionsabhängig, wo sie aufwachsen, genauso wie Wein, genau, also okay. Genau die Parallele. Und auf einmal trank sie den ganzen Abend Wein und sagte mir ganz zum Schluss, du, ich habe noch nie so viel Bier getrunken in meinem ganzen Leben wie heute Abend und kann ich das über euren Shop bestellen? Ich sage, ja, kannst du.
Und das ist also tatsächlich, das soll das gleiche Prinzip sein, dass man also vielleicht irgendwann mal, und da, hier war es ja schon der Fall, dass man ein Essen hat und sagt, man hat keine begleitenden Weine, sondern man hat begleitende Biere und entdeckt jedes Mal irgendwie einen neuen Geschmack.
Genau das ist das, was unsere Mission ist, Biervielfalt zu den Konsumenten zu bringen und dass jeder Konsument auch wie beim Wein sein Bierstil, seine Aromatik entdeckt und dann sagt, auch ich bleib bei Bier. Und das Schlimmste ist für mich, wenn ich irgendwo eingeladen bin oder in eine Gastronomie komme und da sind nur Weingläser eingedeckt und kein Bier. Das heißt, Stimmt. Der Wein ist schon vorverkauft.
Ja.
Und dann guckt man noch an der Gaststätte, an der Fassade und sieht ein Bierschild. Und sagte zu mir, letztes Mal ein Manager, der kam aus der Foodbranche und sagt, ich verstehe euer Business nicht, Herr Nordmann. Da hängt denn eine Biermarke draußen, Bitburger oder König oder so, an der Wand. Und dann weiß man schon, man kriegt ja nur zwei
genau,
Biere.
Genau.
Und dann schlägt man die Weinkarte auf und kriegt 60 Weine angeboten. Ist was irgendwie schiefgelaufen in eurer Branche? Ich sage ja, 50 Jahre lang schiefgelaufen.
Weil was damit zusammenhängt, dass ganz viele, das habe ich auch erst lernen müssen in Vorbereitung auf dieses Gespräch, ich dachte immer, Gaststätten würden ihr Geld von Banken kriegen oder so. Nein, Gaststätten kriegen ihr Geld von Brauereien. Also Kredite, Darlehen kommen von Brauereien.
Ja.
Und dann ist nicht immer der Deal, du kriegst von mir das Darlehen, den Kredit, dafür schenkst du aber auch nur, und das ist dann Monopol, du schenkst nur mein Bier aus.
Punkt. Das ist die alte Welt, die war jetzt 50 Jahre und die brechen wir gerade auf.
Okay.
Wir haben eine Spezialbank gefunden, die finanziert die Gastronomie und dann neutralisiere ich sie.
Wie machst du das? Die müssen dann aber auch nur Ratsherren ausschenken? Nein.
Sie können auch was anderes ausschenken und das ist aber unser der andere Firmenzweig, wo wir sagen, wir müssen das durchbrechen, dass ein Gastronom vorgeschrieben bekommt, was er anbietet, was er ausschenkt. Und da sind wir gerade bei, haben nicht ganz so viele Freunde dadurch bekommen in der Braubranche, aber die Gastronomen finden das gut und haben jetzt eine Chance, ihre Angebotspolitik mal selber zu gestalten mit unserer Hilfe.
Das heißt mit anderen Worten, dein Traum wäre, und das gibt es ja auch in dem Gaststätte, über die ihr betreibt, über die wir gleich noch sprechen, aber dass wir künftig, geht man in ein Restaurant und dann künftig, also sehr zukünftig. Mhm. Aber geht man in ein Restaurant und dann sagt der Kellner oder der Sommelier, wollen Sie die Weinkarte oder wollen Sie die Bierkarte? Und dann gibt es vielleicht auch einen Sommelier, der sich sowohl mit dem Wein als auch mit dem Bier auskennt. Weil von den Geschmacksrichtungen ist da ja alles möglich, ne?
Genau so ist es. Und ich war kürzlich in Stockholm und dort auf der Speisekarte gibt es eine Bierempfehlung und eine Weinempfehlung zu jedem Gericht. Und das ist für mich Fairness. Und es ist für mich ganz klar das Ziel.
Es ist ein weiter Weg, weil so wie bei mir so im Kopf ist, Bier, genau. Pilz, bring mal. Also Pilz ist auch irgendwie so, schützt dir rein, du ahnst, wie es schmeckt. Es ist auch nicht, also du würdest ja, das würde man ja wahrscheinlich dann auch machen. Ne? Man könnte doch die Biere eigentlich auch aus diesen Weingläsern trinken. Wenn du so ein Allround-Weinglas hast, da kannst du auch ein Bier mitprobieren.
Das haben wir so eingeführt.
Okay.
Und mein Sohn kam dann mit der Idee und sagte, die trinken da auf dem Mühlenkamm alle nur Prosecco und Champagner und so, das müssen wir doch irgendwie durchbrechen. Und da hat er sich ein Weinglas ausgesucht als Bierglas und siehe da, 90% der Gäste trinken Bier und nicht mehr Wein und nicht mehr Prosecco.
Ihr habt auf dem Mühlenkamm eine eigene Bar, eine Ratsherrenbar, richtig? Und in diesem Weinglas, so, wenn ich jetzt Wein trinke, dann schenke ich mir das ein. Dann rieche ich, dann schwenke ich. Das sind jetzt auch die gleichen Mechanismen wie bei euch beim Bier.
Ja, wobei man mal sagen muss, ein Weinglas reicht nicht für die verschiedenen Bierstile. Das heißt, Biere entfalten sich auch unterschiedlich.
Okay.
Ein malzbetontes Bier entfaltet sich anders als ein hopfenbetontes. Und somit sollte man schon auch verschiedene Biergläser nehmen, die denn zu der Aromatik oder zum Bierstil passen. Und da achten wir auch drauf. In der Gastronomie ist es immer nicht so einfach, wenn man einen Massenbetrieb hat, sage ich mal, 10 verschiedene Biergläser zu haben. Aber die Belgier machen das so. Bei den Belgiern kriegt man teilweise 6-7 verschiedene Biergläser zu verschiedenen Bierstilen. In der Gastronomie.
Beim Wein kann man es ja übrigens so machen, dass man kann durchaus einen Wein auch aus einem Glas trinken oder den nächsten Wein.
Ja,
und das geht auch, ist immerhin besser als dieses klassische Pilzglas. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das hat natürlich null
Pokal
Eleganz.
Oder die Tulpe oder Pokal.
Genau. So, das hat natürlich null Eleganz. Ja. Ihr habt angefangen mit Ratsherrn. Mit wie vielen Produkten erstmal? Also das klassische Pilz gibt es ja immer noch, ne?
Ja, hervorragend. Also klar, es ist Butterbrotgeschäft. Also,
heißt aber, wie heißt das?
Heißt Ratsherrnpilz. Ganz klassisch.
Kein Englisch. Pilsner, was ist da los?
Ratsherrnpilsner. Ja, das ist halt.
Pilz Old Area hätte man es auch nennen können oder so.
Ja, wir sagen a new tradition. Das heißt, wir nehmen das Traditionelle und interpretieren das ein bisschen neu. Aber das Ratsherrnpilsner ist eben halt das alte Pilsner sozusagen.
Für den alten Biertrinker. Für die.
Für ganz Junge. Mittlerweile merken wir, dass Ratsherrn von jungen Leuten so 20, 25 sehr gern getrunken wird. Und dann probieren die auch aus und über den Bierstil Pilsener gehen sie dann zu anderen Bierstilen und probieren einfach, sind probierfreudig.
Okay. Und dann habt ihr immer weitere Produkte dazu entwickelt, neue Marken. Das heißt, wie viel muss man, so ähnlich wie das Weinhersteller machen, muss man halt jedes Jahr auch dann eine neue Range rausgeben, neue Geschmacksrichtung? Neue Jahrgänge spielen ja bei euch keine Rolle.
Nee, kann man nicht sagen.
Ach so.
Es gibt Hopfenjahrgänge und auch die Ernte, die Getreideernte ist auch unterschiedlich von der Braugäste gesehen. Aber so stark variiert das nicht. Also am Anfang haben wir auch mehr probiert und haben mehrere Sorten ausprobiert, weil wir auch so, ich glaube, wir sind jetzt bei 45 verschiedenen Bierstilen, die wir ausprobiert haben.
Unter der Marke Ratsherrn immer.
Unter der Marke Ratsherrn. Und man muss sich vorstellen, vor 10 Jahren haben wir eigentlich nur 5-6 Bierstile gehabt in Deutschland. Nicht? Also man kennt Pilsener, Helles, Weizen, Alt, Kölsch, Märzen so. Und jetzt reden wir über 100 verschiedene Bierstile weltweit, die wieder neu belebt wurden. Und wir haben so, ich glaube 40 ausprobiert. Wir haben aber nur 12 Stammsorten und werden dann so 1-2 im Jahr mal neue Sachen ausprobieren. Sonst konzentrieren wir uns jetzt wirklich auf so 10-12 Stammsorten.
Aber das Ziel ist immer, dass es mindestens noch einen Geschmack mehr gibt als den klassischen. Also man hat das klassische Biergefühl, hat man irgendwie, frisch und so. Aber dann sagt man, was ist das?
Ja gut, wir verschneiden jetzt, wir machen fassgereifte Biere. Das heißt, die werden verschnitten mit Weinaromen, mit Whiskyaromen. Also man kann die ganze Klaviatur spielen, wie im Weinbereich auch. Und das wird jetzt immer mehr ausprobiert. Und das sind jetzt für mich so, das ist die Spitze sozusagen, selektiv gesehen. Das normale Bier, wir haben jetzt gerade ein Helles rausgebracht. Mhm. Die Bayern trinken ja hauptsächlich helles Bier, Helles und Weizen. Und jetzt haben wir den ein bisschen neu interpretiert, norddeutsch interpretiert, den hellen Bierstil. Und der kommt halt super an, weil die Leute auch nicht immer so, die Konsumenten wollen nicht so was Kompliziertes immer haben, was so erklärt, wenn man so im Rücken gedreht hat, dass sie erst mal eine halbe Stunde lesen müssen. Mhm. So, das ist nicht das Ding. Es gibt dort Liebhaber und auch Interessierte, auch gerade junge Leute, die sich wirklich extrem weiterbilden und darüber lesen, über Rohstoffe so. Und dann gibt es natürlich denjenigen, der sagt, ich möchte es ganz einfach haben, das Bier muss einfach gut schmecken.
Muss es dann immer aus der Zapfanlage kommen? Oder wenn ihr den gleichen Weg geht wie die Winzer, reden wir dann, und das sieht man ja auch in vielen Märkten schon mal, dass dann auf einmal nicht mehr die klassische 0,33 Liter oder was es ist, sondern auch mal 0,75 oder auch mal 1 Liter. Ich habe neulich, Freunde kamen ganz begeistert mit einem Bier zu mir, einem Craft-Bier und sagten, 1 Liter Flasche. Da haben wir dann getrunken, auch aus Weingläsern und so. Mhm. Auch das ist die Zukunft? Größere Gebinde?
Nee, das hatten wir auch ausprobiert. Wir haben auch zu Weihnachten immer unsere 0,75 Flaschen Das ist nicht so, weil die Kohlensäure entweicht auch sehr schnell. Wenn man nachgießt, das ist beim Wein ja nicht das Problem. Und somit beim Bier ist die Frische, die Rezenz, sagt man, die Spritzigkeit, das ist eigentlich entscheidend. Und das Fassbier ist halt spitze, frischer geht's nicht. Somit ist das Fassbier das frischeste Bier und interessanteste eigentlich auch. Und bei der Flasche gibt's mittlerweile so gute Abfüllanlagen, dass das Bier auch länger hält, gut haltbar ist.
Ja. Was sagen denn jetzt die klassischen Gaststätten? Die werden ja nicht sagen, oh Gott, jetzt kommen die, ich habe gerade irgendwie, jetzt mache ich mit denen vielleicht einen Deal und so, aber jetzt muss ich auf einmal 10 oder 15 oder 20 Biere anbieten. Boah.
Nee, das ist nicht der Fall. Wir sagen so, wenn man gut sortiert ist, sollte man 3 bis 5 Fassbiere haben. Okay. Und das andere sollte man in der Flasche anbieten, weil die Umschlagshäufigkeit ist wichtig, der Durchlauf ist wichtig. Man sollte wirklich so ein Fass in 2-3 Tagen ausschenken und somit ist das nicht sinnvoll. Wir beim Alten Mädchen zum Beispiel haben über 20 verschiedene Fassbiere, weil wir da einen ganz guten Durchlauf haben.
Alte Mädchen, muss man sagen, für alle, die es nicht kennen, die wenigen Braugaststätte im Schanzenviertel, irgendwie legendär schon fast, ne? Gegründet damals mit Patrick Rüther und Tim Melzer. So, inzwischen gehört es euch komplett, ne? Genau. Ja. Genau. Und da gibt ihr 20. Muss man das, um diese ganze, um Craft Beer bekannt zu machen, muss man der die gesamte Kette im Blick haben? Also ihr stellt es her, ihr habt, es ist ja nicht nur das Alte Mädchen, sondern ich glaube 5 Standorte jetzt, ne? 5 Standorte, unter anderem auch in Stralsund, glaube ich, und in Bremen eigentlich was?
Nee, nicht genau, aber in Leipzig. Berlin, in Binz, Stralsund, in hier am Mühlenkamp.
Also da gibt es, also wenn wir sagen, es gibt Bars, es gibt auch einen Ratsherrn-Store. Mhm. Ist das, weil ihr sagt, wir wollen die ganze Wertschöpfungskette abgreifen, oder ist das, weil ihr sagt, wir müssen es dann einmal in einer Hand machen, sonst funktioniert es nicht?
Nee, das ist nicht so. Also wir möchten nur, also wir probieren gerne aus und probieren Konzepte aus und haben jetzt auch im Alten Mädchen, das war ja 2013, da haben wir gesagt, wir probieren mal aus 20 verschiedene Biere und 70 verschiedene in der Flasche und in der Karte rüberbringen. Das ist alles sehr komplex und das konnte man keinem normalen Gastronomen zutrauen. Mhm. Also mussten wir als Verrückte vorangehen, sage ich mal, und als Experimentierfreudige. Das hat geklappt. Der Verbraucher hat es angenommen. Wir reden immer von der Kategorie. Wir bilden eine Bierkategorie ab. An in verschiedenen Bierstilen. Und hat dann zur Folge, wenn man die ganze Kategorie abbilden will, dass man dann auch 20, 30 Biere anbieten muss. Mhm. So, aber das reduzieren wir natürlich runter und wir haben viele Gastronomen, die Ratsherren verkaufen, sind wir auch sehr glücklich drüber, in Hamburg und auch außerhalb von Hamburg. Und da sagen wir, komm her, wir raten dir mal so mit 3, 5 Bieren anzufangen und den Konsumenten mitzunehmen. Das ist so das Ziel und er kann dann auch eine höhere Wertschöpfung erzielen mit dem gleichen Aufwand, sage ich mal, von den Kosten her. Von den Personalkosten her, das Bier ist natürlich teurer in der Herstellung. Und er kriegt auch vom Verbraucher mehr und somit macht das für alle Spaß.
Lohnt sich Bierverkauf mehr als Weinverkauf? Hat jemand den Eindruck, boah, so eine Flasche Wein, die kaufst du dir vielleicht für 5 bis 6 Euro und verkaufst sie dann für 20, 25? Das geht mit Bier wahrscheinlich nicht.
Nee, das geht nicht, aber man trinkt hoffentlich ein paar Glas mehr genau. Bier und deshalb macht es die Menge denn, um dann auf die gleiche Wertschöpfung zu kommen wie bei einer Flasche Wein. Das ist jetzt mittlerweile der Trend. Vorher konnte man das nicht erreichen mit einem normalen Pilz, aber jetzt so mit Bierspezialitäten kann der Gastronom wirklich auch mit Bier vernünftiges Geld.
Wenn wir vergleichen, was kostet so, wenn du eine gute Bierspezialität trinkst, was kostet dann so ein Glas im Verhältnis?
Ja, 0,3, sage ich jetzt mal 4,50 Euro und sonst so 3,30 Euro, 3,50 Euro, so 1 Euro, 1,50 mehr pro Glas, also 0,3 auf 0,3 bezogen, ist so die Spannweite.
Erreicht ihr damit auch eine Zielgruppe, die ja, wir haben schon vorhin darüber gesprochen, für Bier immer schwer zu erreichen war, nämlich Frauen?
Ja, also wir haben, ich glaube, das war auch wirklich sehr kreativ von den Kollegen Tim Melzer damals und Patrick Rüther und unser Marketingberater dort, dass wir sagen, wir haben einen weiblichen Namen, wir haben Altes Mädchen
eben. Altes Mädchen? Kommt aus dem alten Freddy Quinn,
ne? Genau. Song über Hamburg, ja genau, auf Hamburg gesungen. Und wir haben es alles etwas weiblicher ausgerichtet, die Gläser, das Design, die Ansprache. Und das war ganz klar unser Ziel, Frauen und Weintrinker am Anfang zu begeistern. Ja. Warum? Weil wir gesagt haben, die Pilztrinker sind so konservativ, da haben wir noch ein dickes...
Also ihr wollt so Leute auch wie mich, mich und meine Frau wollt ihr umdrehen?
Dich kriegen wir rum. Da bin ich schon über, oder euch beiden kriegen wir rum. Das müssen wir unbedingt ausprobieren, weil das ist immer für mich wieder ein Ansporn und eine Mission, Weintrinker zu
konvertieren. Und ich glaube, du kriegst sie tatsächlich, weil das Interesse am Weintrinken ist ja, also bei mir ist es so, immer den nächsten Geschmack und so was zu entdecken, was man noch nicht geschmeckt hat, wo man sagt, wow, hat so ein bisschen den Nachteil, dass man natürlich immer auf der Suche ist nach dem nächsten Geschmack und dann nicht so richtig, ich bin auch nicht so jemand, der jetzt sich 30 Flaschen Wein von, was ich, Schloss Johannesberg, was ein toller Wein ist, tolle Rieslinge haben, trotzdem habe ich mir dann halt nur 6 gekauft, weil ich wer weiß, was jetzt am nächste Woche um die Ecke kommt.
Ja, man ist getriebener im Weinbereich, so kommt mir das vor. Und wir geben dir die Ruhe, dass wenn du wirklich die, deinen Ruhe. Bierstil gefunden hast, finde deinen Bierstil, war auch mein Slogan immer, finde deinen Bierstil und das klappt wirklich. Und man muss auch sagen, Wein hat in der Regel 13% Alkohol und da sind wir ganz weit vorne mit Bier.
Es gibt auch Weine, Kabinett, von Günther ja auch, gibt 7%, ist ja ganz stolz, das ist fast wie ein Bier. Ja. Aber du hast natürlich recht, weil sagen wir es, wie es einmal ist, muss man auch in so einem Podcast immer sagen und in jedem anderen Podcast, wo es um das Thema auch geht, prinzipiell ist Alkohol jetzt nicht so gesund. Das ist besser weniger Alkohol, das spricht natürlich für die Biere. Noch gesünder ist natürlich gar kein Alkohol. Das ist natürlich die nächste Frage, die ich an dich habe, weil ich ja weiß, dass du dich schwer getan hast eine Zeit lang mit alkoholfreiem Ratsherrn. Weil, auch das muss man sagen, Alkohol ist natürlich der Geschmacksträger. Also das merkt man bei Wein, ne? Man merkt ja, wenn so ein Wein so richtig schwer, richtig kräftig ist, dann liegt das ja nicht daran, dass die Traube so schwer und kräftig ist, sondern dass er so viel Alkohol hat.
Ja, wir haben 1,5 Jahre geforscht, entwickelt, dass wir wirklich Geschmack reinkriegen. Und wie kriegen wir Geschmack rein, wenn wir keinen Alkohol drin haben? Also erstmal entzieht man entweder Alkohol oder man nimmt eine andere Hefe. Gestoppte Gärung heißt das, dass eben kein Alkohol oder kaum Alkohol produziert wird. Wichtig war für uns da erstmal, dass wir eine andere Hefe nehmen, eine obergärige Hefe nehmen, damit die Fruchtigkeit reinkommt. Dann haben wir mit dem Hopfen besser spielen können. Es wurde nachträglich nochmal nachgehopft, das heißt so Kalthopfung. Dadurch haben wir wirklich Geschmack ins Alkoholfreie bekommen und das war für uns Voraussetzung. Jetzt, ja, haben wir uns erst ein bisschen schwer getan, aber wir haben jetzt ein alkoholfreies und das ist wirklich ganz toll. Wir haben auch jetzt ein Alsterwasser, was auch nur die Hälfte an Alkohol hat.
Okay.
Alster haben es nicht Radler genannt und Naturradler, sondern selbstverständlich in Hamburg Alsterwasser.
Wie verkauft ihr seit Anfang des Jahres?
Ja.
Muss man in diesem Jahr, wir kommen gleich noch ein bisschen zu Corona, aber nicht zu viel, man kann es ja nicht mehr hören, aber die ersten Monate, wie lief das? Der Verkauf des alkoholfreien Ratsherrn?
Also es ist gut angefangen und so und dann kam Corona. Gut, das war eine Gastronomie, die für uns eine Katastrophe.
Absolut.
Wir liefern über 500 Gastronomieobjekte mit Ratsherrn und 3000 Gastronomieobjekte insgesamt in Norddeutschland.
Ja.
Und das wäre für uns schon ein herber Schlag, wenn 100 LKWs oder davon 60, 70 stillstehen.
Ja.
So. Und es hat natürlich auch die Ratsherrnbrauerei getroffen und im Handel war es positiv, aber da wir sehr gastronomieorientiert sind, hat uns das ja schon erstmal vor neuen Herausforderungen gestellt.
Ähnlich wie bei allen Winzern, die auch gesagt haben, ja, im Handel haben wir vielleicht ein bisschen mehr verkauft oder online, aber das Gastronomiegeschäft ist ja eine Zeit lang komplett zum Erliegen gekommen. Genau. Die haben einfach nichts nachbestellt.
Ja, ja, und dann ist das Problem auch, dass Mindesthaltbarkeitsdaten ablaufen und dann muss man im Lager gucken. Also ein Foodpartner von uns, ein großer Foodpartner national, sagte jeden Tag 1 Million Verlust an verdorbene Ware.
Das
heißt, Molkereiprodukte und solche Sachen, da tickt die Zeituhr und die konnten auch nicht mehr das zu den Tafeln bringen, weil die nicht das verwerten konnten. Also dass diese Ketten am Anfang und jetzt auch wieder beim Anlauf durch Corona, die sind kaum bekannt, dass die sehr, sehr kompliziert waren in der Food-
und man eben auch sehr, sehr lange braucht, bis das Ganze. Genau. Erwartest du denn auch, wie so viele andere, dass sozusagen das große Gastro-Sterben, Pleiten von Kneipen, gut, Kneipen gibt es gar nicht mehr, aber Restaurants, so, dass das erst noch kommt?
Leider ja.
Ja.
Wir glauben schon, dass 20% Probleme bekommen werden.
Ihr seht es ja auch direkt, weil ihr,
ne? Genau, genau. Wir sind in mehrfacher Hinsicht davon betroffen. Wir liefern Ware, wir geben Darlehen, wir haben Konzepte mit Gastronomen entwickelt. Also wir sind dicht dran und wir versuchen auch, wir haben wirklich ein Programm aufgelegt, KfW-Programm mit einer Spezialbank zusammen, haben viele finanziert, unterstützt, Hilfen gegeben und trotzdem merken wir, diejenigen, die nicht so richtig positioniert waren, die vorher schon ein bisschen Probleme hatten, die werden jetzt richtig Probleme bekommen und ja, da wird es eine Auslese geben. Für uns nicht gut.
Nee. Das ist interessant, da erzählte neulich mir ein Geschäftsmann, ich weiß gar nicht, ob es in diesem Podcast war oder als die Tür geschlossen war, egal, dass da jetzt auch schon Brauereien jetzt prophylaktisch mal neue Investoren ansprechen und sagen, der wird demnächst was frei. Das heißt, die großen Brauereien suchen offensichtlich jetzt schon potenzielle Nachfolger, Menschen, die im Zweifel gar nicht aus der Gastronomie kommen, denen sie aber versprechen, pass mal auf, da könnte sich jetzt demnächst eine günstige Gelegenheit ergeben, Besitzer eines Restaurants, einer Gaststätte zu werden.
Gut, klar, wenn sie selbst finanziell engagiert sind, versuchen sie ihr finanzielles Engagement oder das Risiko zu minimieren. Und dann geht es auch darum, dass sie ihre Gastronomen, die sich vielleicht schon kennen, dass sie sagen, Mensch, willst du einen zweiten oder dritten Standort machen? So, das sind tatsächlich Tendenzen, die gibt es, aber die gab es schon immer, aber jetzt natürlich hat es Konjunktur durch Corona. Klar.
Du hast gerade gesagt, eure Gruppe, Nordmann-Gruppe, seit bis in Fürstes mit deinem Bruder in vierter Generation, über 100 Jahre alt. Ist es die schwerste Krise, die die Gruppe erlebt?
Also wir haben so einen Zeitstrahl gemacht mal, was ist in der ersten Generation besonders gewesen, was in der zweiten, dritten,
vierten. Okay, das stimmt, da waren nochmal Weltkriege
da
dabei.
Die zwei Weltkriege und in einem Weltkrieg, das berichtet unser Vater, also unsere Oma hat es immer berichtet, dass sie dann wirklich mit dem Handwagen noch Bier ausgeliefert hat, weil die Opas oder der Opa war im Weltkrieg. Somit hatte jede Generation, glaube ich, eine richtige große Herausforderung. Und mein Vater hat sie nicht so gehabt, aber nach dem Krieg war es auch nicht so einfach, im Aufbau wieder. Ja, das ist für uns jetzt die größte Krise, die wir bewältigen müssen. Wir mussten auch KfW-Kredite beantragen und müssen damit durch. Und unsere Kinder müssen die Schulden abbezahlen, ganz einfach.
Die sind ja schon im Unternehmen drin, ne?
Also ein Sohn, Niklas, dein Sohn, ne? Genau. Nee, der Niklas kommt das 1. Oktober offiziell. Der muss dann noch schnell seinen Master machen. Und jetzt kommt er aber am 1. Oktober Gott sei Dank drin. Und von meinem Bruder, der Sohn ist schon drin, vor einem Jahr. Und die nächsten Kinder stehen schon ante Portas.
Wow, ja, das ist gut. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, wo kauft man das eigentlich? Und das ist ja auch bei Wein so, dass man, wenn man sich für gute Weine interessiert, also wenn man sich für Weine prinzipiell interessiert, dann geht man schon mal in den Supermarkt und stellt dann, wenn man sich so ein bisschen eingetrunken hat, schnell fest, Supermarktweine, schwierig. Und kauft dann Weine beim Weinhändler. So ähnlich ist es ja bei Craftbieren, weil bei meinem Lieblingssupermarkt, in dem ich immer einkaufen gehe, da gibt es in der Zwischenzeit eine kleine Ecke. Da gibt es so Ratsherren und so ein paar regionale Biere, aber du richtig gut kannst du Craftbier, andere Biere nicht im Supermarkt kaufen. Muss es da nicht auch perspektivisch sowas geben wie echte Bierhändler?
Ja, wir...
Ihr habt ja sowas selber.
Es gibt so ein Spezialbier, es gibt Spezialbiergeschäfte. Wir haben auch national speziell wir Regale aufgestellt bei Rewe, Edeka und so, das hat nicht funktioniert.
Also genau.
Wir haben es wieder einstellen müssen, haben viel Geld investiert, weil man vielleicht auch nicht so das Vertrauen hat, im Supermarkt nur nach Etikett zu kaufen. Ich glaube, da spielt die Gastronomie eine ganz große Rolle, dass man in der Gastronomie die Biere erleben kann und schmecken kann und dann sagen kann, okay, das Bier kann ich jetzt da und da kaufen und über einen Shopfinder oder wie auch immer weiß man denn, wo das Bier auch erhältlich ist. Also gut ist da immer erst zu verkosten und dann zu kaufen.
Das heißt, verkauft ihr auch viel online schon?
Ja, also es wird immer, also durch Corona ist es natürlich
das sowieso klar, aber vorher?
Ja. Aber ja, was heißt, nee, so viel nicht. Also wir sind bei 2-3% des Umsatzes, des Gesamtumsatzes. Aber es wächst stetig und es ist für uns eine ganz tolle Sache, weil wir eine 1-zu-1-Kommunikation mit dem Verbraucher haben. Genau.
Marketing war ja früher, was heißt früher, ist glaube ich immer noch das Entscheidende gewesen im Biermarkt. Ich habe mich mal früher als Wirtschaftsredakteur, als Holzen damals noch groß war in Hamburg und Astra, als sie noch unabhängig voneinander waren, Gott, das ist ewig lange her, da war das entscheidende Thema war immer die Marketing-Etats. Es ging gar nicht um das Produkt, sondern Hauptsache man hat viel Marketing gemacht, dann ging es darum, Werbung vor Fußballspielen und so, und am erfolgreichsten war das Unternehmen, was den größten Marketing-Etat hatte. Das ist bei den großen Konzernen wahrscheinlich immer noch so ähnlich, das unterscheidet sich nur. Wie kommt ihr dagegen an? Weil ihr habt die Marketing-Etats nicht. Ihr könnt nicht einen Werbespot schalten vom Fußball-Länderspiel oder vor Champions League.
Nee, also wenn man nichts hat, dann muss man kreativ werden.
Ja.
Das ist zum einen natürlich, das sind die Schanzenhöfe. Mhm. Wir veranstalten ja Craft Beer Days, wo an zwei Tagen 4.000 Leute kommen. Konsumenten, die probieren, eine bessere Werbung gibt es gar nicht. Dann haben wir Brauereibesichtigungen, die etwas anders ablaufen als woanders. Also Genussführungen, da kommen irgendwie 25.000 Leute im Jahr, die bei uns Brauereiführungen buchen. Und dann ist es so, dass wir über Social Media natürlich sehr aktiv sind und nur die neuen Medien auch bespielen. Kann immer noch besser sein. Aber jetzt kommt der Sohn ja rein.
Macht ihr das selber? Macht ihr das auch alles selber? Habt ihr eine Agentur dafür?
Also wir haben sicherlich auch Agenturen dabei, aber wir machen sehr viel Inhouse man muss kreativ sein und man muss nicht große Werbegelder haben, und das soll sich in den Rohstoffen eher widerspiegeln und in der Einzigartigkeit und natürlich im Etikettendesign. Das ist wichtig. Also junge Leute zwischen 25 und 30 achten auf Design, auf Stories, auf authentische
Flaschen, die so Storys eingewickelt sind in so Papierdinger und so.
Ein bisschen geschenkmäßig und Überraschung so, aber trotzdem sind die jungen Verbraucher wesentlich kritischer geworden. Klar. Und sie hinterfragen, was sie kaufen, und die Story muss hinten stimmen, und das ist, glaube ich, unser Vorteil, dass wir bis aufs Feld gehen.
Das heißt aber, auch euch ist klar, ihr könnt in Wahrheit gar nicht richtig groß, wollt ihr auch gar nicht werden.
Nee, also wir sind beschränkt sowieso, wir sind ja bewusst in die Schanzenhöfe reingegangen, weil wir auch weil uns klar war, wir sind beschränkt von den Kapazitäten her. Und zum Beispiel die große Brauerei Holzen geht raus, weil sie sagen, okay, draußen bessere Kostenstrukturen und so weiter und so fort.
Also an den Rand Hamburgs, ne? Hausbruch, ne? Genau.
Hausbruch, genau. So, und wir haben uns bewusst entschieden, reinzugehen, weil wir sagen, das ist so ein kleines Epizentrum, die Schanze mit Bionade, Lemonade,
alles da.
Fritz Cola, alles ist da entstanden. OMR,
das ganze
OMR, ja, alles ist da entstanden, und da habe ich gesagt, das passt zu unserer Marke. Ich habe viele Standorte mir angeguckt und gesucht so, und dann habe ich gesagt, Mensch, da haben wir eine gute Aura, und da kann die Marke entstehen. Die Logistik, die Abfüllung haben wir jetzt neu vor ein paar Wochen. Wir sind noch am Einfahren in Billbrook. Mhm. Da braucht man den Platz für Abfüllung, klar, Kisten, Leergut. Aber das Bier wird gebraut komplett zu 100% in der Schanze.
Was sagen denn die Großen, so Carlsberg und so? Achten die auf euch? Ich glaube, Craft Beer macht so 1%, etwas über 1% des Marktes aus. Sagen die, komm, lass sie spielen.
Wir haben so 30% des Absatzes ist Craft Beer, und das andere sind klassische Bier.
Also habt ihr auch, okay, stimmt, da seid ihr auch dabei, so. Genau.
Und da sind die, glaube ich, also wir sind ja ganz klein. Also gegenüber Kronbacher zum Beispiel 1%, Carlsberg vielleicht 3% oder 4% machen wir von den Ausstößen von denen. Und somit ist es, glaube ich, für die akzeptabel, dass man in der Nische ein bisschen wächst. Und
die Nordmann-Gruppe selber ist gar nicht so klein, 600 Mitarbeiter, ne? Ja. Gar nicht so klein. Und ihr verkauft ja auch in einem weiteren Zweig andere Craft-Biere, richtig? Ja,
das ist so der Bierverlag, der Getränkehandel, genau, seit 110 Jahren.
Bierverlag ist ein schönes Wort.
Bierverlag, ja. Das war bei uns noch an der Haustür, das Haus haben wir immer noch in Wittishausen, und da war ein Ausstecker, da stand dran, Bierverlag Nordmann.
Schön.
So, und da mussten wir als Kinder immer raufgucken sozusagen. Und wenn wir immer in die Haustür reingingen, oben drüber, über der Haustür, hing das schöne Schild. Und Bierverlag Nordmann. Und das, ja, ist
so wie so ein Buchverlag, ganz einfach.
Wie so ein Buchverlag verlegt genau, Bücher,
verlegen, und ihr verlegt Biere. Ja, und
wir vertreiben, verlegen Biere. So, und man muss auch wirklich die Kombination sehen aus Bierverleger und Gastronom. Mhm. Das ist ja in unseren Genen drin. Und zwar, mein Vater hat in den 50er Jahren, musste dann vom LKW verkaufen auch und ist auch auf Akquisitionstour gefahren. Und dann 12 Kilometer weiter gab es einen schönen Landgasthof und da hat er sozusagen einen Doppelschlag hingekriegt, indem er auf der einen Seite den Landgasthof akquiriert hat und als zweites meine Mutter akquiriert hat. Und das war ideal, das war das Beste, was er machen konnte. Und somit ist der Gastronom mütterlicherseits und der Bierverlag väterlicherseits ist so zusammengekommen und ist irgendwie bei uns hängen geblieben.
Wollt ihr denn noch weitere Braugasthäuser bauen? Dieses Jahr wahrscheinlich schwierig, aber perspektivisch in den nächsten Jahren?
Ja, wir haben dieses Jahr gerade vor 4 Wochen Stralsund nochmal neu eröffnet. Okay. Wir haben in Oldenburg ein Brauershaus eröffnet. Wir werden noch weitere eröffnen. Und jetzt sitzen gerade Kollegen aus Bern da und möchten von uns ein Konzept haben, ein Braugasthaus-Konzept.
Also das funktioniert es anscheinend. Funktioniert.
Aber wir wollen auch nur dabei bleiben. Braugasthaus ist unsere Nische.
Und immer mit dem Spiel Sparte. Mädel, also altes Mädchen in Hamburg.
Ist Doldenmädel heißen die im Nordosten. Die Hopfendolde, nur die weiblichen Dolden des Hopfens können.
Die Holde Dolde.
Genau. So, und dann haben wir aus dem alten Mädchen haben wir ein Doldenmädel gemacht, weil altes Mädchen ist einfach für Hamburg vorbestimmt. Genau.
Beim Wein, wir haben ja einen Wein-Podcast, für alle, die diesen Podcast gerne hören, es gibt auch einen Wein-Podcast, da heißt 4 Flaschen, da testen wir immer 4 Flaschen Wein und mir ist aufgefallen in diesem Podcast, immer mehr Weine sind sogar Demeter zertifiziert und Bio-Weine spielen eine riesige Rolle. Warum? Weil, was man sich gar nicht vorstellen kann, all die billigen Weine, die man sich auch so reinpfeift, wenn man sich da mal die Berge anguckt, die Weinberge, dann sind die zum Teil ein bisschen grau. Das liegt am Glyphosat. Welche Rolle spielt Bio-Bier?
Gute Frage, komplexe Frage. So, aber
Wir haben
einige Sorten in Bio-Qualität und ich bin wirklich auch ein Bio-Verfechter, aber ich muss auch gucken, was der Konsument will und nicht nur, was ich möchte. Wir haben eigenen ökologischen Anbau auf Rügen und bauen da auch unser Braugetreide an. Braugerste, Brauhafer. Und das bauen wir sukzessive aus. Und unser Ziel ist ganz klar, dass wir den Anbau naturnah gestalten, ob es jetzt unbedingt nachher Bio sein
das ist
dann, muss.
Das ist aber noch
eine andere Sache. Aber es geht ja auch um Umweltschutz. Und da sind wir meines Erachtens ganz weit vorne und setzen uns auseinander, wie man jetzt zum Beispiel die Getreidefelder nicht mehr spritzen muss, nicht mit Glyphosat spritzen muss. Gut, also eingeschränkt auch verboten, teilweise an der Ostsee. Und das ist ein ganz großes Thema, wo auch junge Leute immer mehr drauf achten und ist auch gut so.
Aber verkauft sich nicht?
Doch. Verkauft sich, aber es ist noch eine Nische. Und die muss jetzt wachsen und da gehört auch ein gutes Marketing dazu. Da gehört auch Authentizität dazu, sodass man transparent zeigt und vielleicht auch sagt, okay, wir haben 20%, 15% weniger Erträge beim Landwirt, also müssen wir den Kasten auch ein bisschen erhöhen.
Ja, klar.
Aber wir brauchen nicht mehr die Umwelt zu belasten und das ist unser Ziel.
Was hat das Ganze eigentlich mit dem alten deutschen Reinheitsgebot zu tun? Nicht mehr, ihr verstößt permanent dagegen, weil deutsches Reinheitsgebot heißt Hopfen, Malz, das war's, oder? Oder darfst du da irgendwas zumischen? Doch, Hefen, ja klar.
Hopfen, Malz, Hefe, Wasser.
Wasser. Ne? Das ist, aber mehr macht ihr auch nicht rein. Nee, das heißt, es ist immer noch deutsches Reinheitsgebot.
Ja, wir haben ein paar Ausnahmen, die müssen wir auch immer mit dem Veterinäramt oder mit der Lebensmittelbehörde besprechen. Wenn wir abweichen, zum Beispiel bei uns das Ratschen Witbier wird mit Koriander und Orangenschalen gebraut. Und das ist ein ganz alter belgischer Bierstil und da muss man eine Ausnahmegenehmigung erlangen, damit man das überhaupt verkaufen kann als Bier.
Koriander und Orangenschalen. Gibt es denn sowas wie Weintesting bei euch dann auch? Gibt es also so einen Abend, wo man hinkommen kann und sich mal, also man braucht ja, um sich mit Wein dann auszukennen, braucht man mal richtig so eine Einarbeitung und man muss immer wirklich viel lernen. Das kann man jetzt mit Bieren auch, ne? Weil für mich, du merkst ja, dass ich bin ja fast ein Neuling auf dem Gebiet, aber es klingt halt so, als ob man es mal probieren sollte.
Also wir veranstalten Bierkeeper-Seminare, 2 Tage, 4 Tage, da haben wir eine Seminarreihe aus Wien, die veranstalten das sehr tolle ja, Lehr, Frauen und Herren, Punkto Bier, also ganz tolle Trainer, und die bringen das näher, und wir haben auch ein Battle zwischen Weinliebhaber und Bierliebhaber. Das heißt, unser Braumeister tritt dann mit einem Winzer an, mhm, und dann geht es um Aromatik. Mhm. Wir sagen, also unser Braumeister ist von überzeugt, der kommt aus den USA, er sagt, Bier kann mehr als Wein, wow, und in der Aromatik, und das ist ganz toll, das machen wir auf einer spielerischen Art, und ich glaube, die Konsumenten sind sehr dankbar, dass sie jetzt mehr lernen. Ich habe auch einen Bier-Sommelier-Kurs gemacht, 10 Tage, und habe, glaube ich, 25 Jahre Bier verkauft und wenig Ahnung gehabt, und jetzt konnte ich das wirklich die Bildungslücke schließen, weil Bier so interessant ist, die 5000-jährige Biergeschichte oder noch älter, also ein Wahnsinn, was man auch lernt über Bier. Und
irgendwie verrückt, dass ich da in dieser, aber du hast ja erzählt, dass ich in diesen 5000 Jahren, man denkt immer so viel, gar nicht getan hat, aber du sagst ja, in Wahrheit hat es diese Entwicklung, die wir jetzt erleben, vor 120 Jahren schon mal gegeben.
Genau, ja.
Wir haben sie dann nur, eigentlich im Rahmen des ökonomischen Konzentrationsprozesse ist es einfach verloren
gegangen. Ja, nicht nur, auch nach dem Krieg durfte Deutschland denn nicht mehr, oder hatten die auch nicht so die Getreidevielfalt zur Verfügung. Ging das Brot aus, oder da musste man auch gucken, welche Ressourcen jetzt gerade gefragt waren. Und ganz früher war es auch so immer wieder, dass Bier ein bisschen eingeschränkt wurde. Aber wie gesagt, in der Blütezeit, das war so 19. Jahrhundert, 1850 so rum, da wurde unwahrscheinlich viel experimentiert.
Und es war ja auch immer so, dass man wusste, welches Bier du trinkst, da wusste man, woher du kommst. Also das ist, es ist ja heute noch so, wenn man weiß, jemand, der einen Becks trinkt, ist zu 99% Werder Bremen-Fan, oder? Also ich habe alle Werder Bremen-Fans, die ich kenne, wenn du dem Jever anbietest oder ein Holz...
Ja, es ist nicht ganz so mehr, also eigentlich ist Hakebeck in Bremen, nicht?
Und müsstest du ja nicht wissen. Aber das ist, aber Hakebeck ist schon noch ein Tick weiter. Ja,
genau, Becks. Tick mehr Bremen. Ja. Und Becks war natürlich von Welt, Becks, Löschkennerdurst weltweit, da sind wir damals aufgewachsen, aber Becks ist natürlich übernommen worden von dem weltgrößten Konzern AB InBev und ist jetzt nur Nummer 5 bei denen sozusagen im Ranking, das heißt, Becks verliert so ein bisschen die Bedeutung.
Die Biere, das ist ja das Problem, die Biere haben ihre Heimat verloren, oder?
Genau, und das ist eben schade, das ist in Bayern nicht so. In Bayern gibt es ja von den 1000 relevanten Brauereien sind 500 in Bayern. Mhm. Und da ist wirklich teilweise 2-3 Kilometer weiter im nächsten Dorf, das ist eine Verschwörungstheorie, wenn man da ein anderes Bier trinkt.
Genau. So, die sind und damit Weinstefan gehört dann eben halt auch irgend so einem bayerischen...
Weinstefan gehört dem Staat, aber...
Okay, aber, sag ich ja, irgend so einem bayerischen...
ja, genau.
Gehört dem Staat tatsächlich, ja?
Wie, genau, also ja, und Weinstefan, ja, Rothaus in Baden-Württemberg gehört auch dem Land Baden-Württemberg. So, es gibt noch so ein paar Exoten.
Wie wichtig ist denn dieses Heimatgefühl, was man als Bierhändler, Bierhersteller, Bierbrauer erzeugen möchte? Ist das überhaupt noch wichtig?
Also ich glaube, es wird immer wichtiger. Mhm. Und das ist auch unsere Chance wieder gegenüber den großen Fernsehbieren und über den Global Playern.
Fernsehbieren finde ich gut, ja.
Ja, so nennen wir die Big Five oder so. Und das ist unsere Riesenchance, dass der Konsument sich wieder zur Regionalität bekennt, sich rückbesinnt, und da haben die Kleinen eben eine Chance in der Nische. Und man muss auch sagen, hier gerade in Hamburg auch die privaten Händler, Edeka, Rewe Händler, die das auch fördern, und das ist für die Produzenten, die kleinen Produzenten, eine sehr gute Chance.
Und es wird ja auch nicht nur beim Bier, es wird ja bei Getränken allgemein, gerade in Hamburg, immer wichtiger. Ich merke es bei meinem eigenen. Du siehst hier, ich habe hier Lemonade gerade stehen, ja. Also ich würde mir jetzt, ich werde immer eine Fanta kaufen, aber eigentlich würde ich mir immer Lemonade oder Cherry Tea, wenn ich das haben möchte. Ja. Oder wenn ich mir mal eine Cola kaufe, was ich quasi nicht tue, aber dann würde ich wahrscheinlich eher zu Fritz Cola gehen. Und bei Wasser würde ich natürlich Viva con Aqua. Ja. Also man guckt dann schon, und das Gleiche gilt ja dann bei Bieren, dass man schon früher immer geguckt hat. Also da war die Frage immer, Hamburg, kaufe ich mir ein Holzen oder ein Astra? Dann wusstest du auch schon, Holzen, das waren so ein bisschen die, glaubten, sie sind was besser. Und Astra, das waren so, das ist aber weg. Und das könnte jetzt vielleicht wieder mit solchen Marken wie Ratsherrn oder anderen, es gibt ja auch andere Craft-Biere, die aus Hamburg kommen.
Genau. Also man muss sagen, dieser Slogan, dieser Spruch, Bier braucht Heimat, da ist ganz viel dran. Und das kommt wieder. Und das spüren wir. Und das ist für beide eine Chance. Für den Konsumenten, dass er sich dann mit der Region identifizieren kann. Und ich meine, Hamburg war die Bierstadt. Es ist ja traurig, wie das sozusagen
absolut
konzentriert wurde. Und jetzt kommt es wieder zurück. Es sind sehr viele schöne kleine Brauereien entstanden und die interessante Biere machen. Und das zeichnet ja auch eine Stadt aus, wenn Vielfalt auch in den Geschmäckern da ist.
Was, das ist der Vorteil. Der Nachteil ist wahrscheinlich, je weiter man sich von Hamburg entfernt mit Ratsherren, desto schwieriger wird es. Ne? Schon ab, wann fängst du an, schwierig zu werden?
Ja, gut.
Ab also Kassel wird es schwierig.
Ja, also erstmal gibt es überall Ratskeller. Aber,
das stimmt. So, sieht doch überall Ratsherren, aber ja.
Also das, so sind wir nicht positioniert. Die Marke ist ja jetzt wesentlich jünger positioniert worden. Also 25 bis 30 ist so eine Kernzielgruppe. Und dann
sind wir beide ja weit raus.
Ja, aber dann treffe ich dann immer so einige, auch Senatoren, die sagen, Mensch, ich habe früher bei meinem Vater, da stand immer eine Kiste Ratsherren. Und heimlich habe ich da immer mich bedient, dieser Kiste. Ich kenne es von früher. Es heißt, natürlich trinken dann die Älteren und die Jüngeren auch dann das Bier, wenn die 25- bis 30-Jährigen das trinken.
Klar.
Das ist eben so die Geschichte. Aber man muss schon sagen, das sind auch Markenbotschafter. Wir kommen so dem Ziel ganz nahe, dass wir sagen, Großraum Hamburg und wo Hamburger hinfahren, da gehört auch Ratsherren, also an die schleswig-holsteinische Küste und Ostseeküste auch noch ein bisschen. So, das ist erstmal unser Ziel, da haben wir genug zu tun und so viele Kapazitäten haben wir gar nicht.
Wie viele Leute arbeiten für Ratsherren in der Nordmann-Gruppe?
35 Personen in der Brauerei und dann nochmal über 45 im alten Mädchen.
Ja. Oh, das ist schon aber dann... Ja. Gut, dann müsste man die aus
und
den
Aushöfen,
aus den anderen Braugasthöfen eigentlich auch noch mit dazu rechnen.
Ja,
ne?
also das ist 100.
Ja, genau. Dann. Ich habe es am Anfang gesagt, du wirst als sehr visionär beschrieben auf eurer Internetseite. Das ist, weil du gesagt hast, Leute, so ähnlich wie bei Rügenwalder, da gab es auch mal einen, der gesagt hat, Leute, wir können jetzt die nächsten 300 Jahre weitermachen mit unserem ganz normalen Fleisch. Aber wahrscheinlich wird es uns dann in 300 Jahren nicht mehr geben. Und Rügenwalder hat dann ja angefangen, wo alle Schlachter, die Geschichte ist ja legendär, alle Schlachter gesagt haben, hab, zu den Marketingleuten, habt ihr sie noch alle? Was sollen wir machen? Vegetarische Wurstwaren, die machen heute irgendwie 10%, 15%, 20% des Umsatzes schon aus und perspektivisch sollen das 40%, 50%. War das bei euch, dass du sagst, Leute, wir können so weitermachen wie bisher mit unserem Getränkehandel, mit unserem, was wir machen, aber wir, dann werden wir irgendwann nicht mehr die Stärke haben als Nordmann-Gruppe, die wir über 100 Jahre gehabt haben?
So war das. Also da waren wir Brüder uns alle einig vor 20 Jahren, als wir eingestiegen sind. Wir sind so in der Sandwich-Position als Großhändler. Mhm. Die Industrie drückt von oben, konzentriert sich immer mehr. Und die Kundengruppen, gerade im LEH, Edeka, Rewe, werden auch immer größer, konzentrieren sich auch. Stimmt. Und das ist unser Problem gewesen. Wir haben gesagt, Mensch, da müssen wir raus. Wir müssen uns irgendwie eine andere Wertschöpfungskette aufbauen. Und das war ein Beweggrund mit, auch unser Unternehmen für die nächste Generation fit zu machen und unabhängiger zu machen. Deshalb von der Urproduktion, also vom Feldanbau bis zum Ausschank oder bis zur Produktion und zum Handel. Das ist die eine Sache und wir müssen genau gucken, die Großbrauereien kaufen sich Großhändler und wollen damit die Distribution besetzen. Mhm. Und die haben sehr viel Geld. Und da können wir nicht gegen an und da mussten wir uns was anderes einfallen lassen. Und dann haben wir die Idee oder ich persönlich gehabt, Verbundgruppen aufzubauen und sagen, also lasst uns doch lieber so Art Genossenschaften bilden im Großhandel, im Getränke-Einzelhandel und jetzt bin ich dabei, das in der Gastronomie zu machen, dass ich mich verbünde mit anderen Gastronomen, sagen, lasst uns zusammengehen, lasst uns zusammen einkaufen, also jeder bleibt rechtlich selbstständig, aber lasst uns die Synergien nutzen.
Um auch Preiseffekte zu haben.
Auch, aber gerade Digitalisierung jetzt ist ein Riesenthema, Finanzierung ist ein Riesenthema. Und das ist so meine nächste Mission, wenn mein Sohn jetzt ins Unternehmen kommt, dass ich dann auch wirklich mich dieser Herausforderung bediene, national, auch deutschlandweit, einen Verbund aufzubauen für Individualgastronomen, sodass man denn diesen großen Systemgastronomen und Strukturen so auch entgegnen kann.
Habt ihr nicht mal gezuckt, irgendwie bei Ärger im Angebot, das es sicherlich gegeben hat, die Gruppe zu verkaufen?
Ja, vor ein paar Jahren, vor 3 Jahren war noch jemand da, sagte, Mensch, Ratsherrn, der kam aus San Francisco, sagte, ich hab mir viele Brauereien angeguckt, aber Ratsherrn, das wär's, so, Oliver, kann ich mich beteiligen und so, habe ich Gott sei Dank meinen Sohn mit reingenommen und der schüttelt schon vorher mit dem Kopf und ich sag, das ist jetzt hier die 5. Generation und leider passt das nicht. Und somit, wenn die dann wissen, dass wir schon so ein bisschen auf der Seite tradiert sind, im Denken nicht, aber zumindest von den Generationen her, dann wissen auch die potenziellen Käufer, dass sie bei uns keine Chance haben, beraten. Ja.
Vielen Dank.
Gern geschehen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.